Mephisto 97.6. Lauschangriff.
Hahnenkorb und Eselsfüße. Im 13. Jahrhundert lebte in Perugia in der Region Umbrien ein reicher Mann namens Pietro di Vinciolo, welcher, nun sagen wir, der Damenwelt ganz und gar nicht zugetan war. Aber da es eben, wie gesagt, das 13. Jahrhundert war und es ihm nicht freistand, seiner Neigung frei nachzugehen, nahm er sich ein Weib, um Gerüchte über ihn im Keim zu ersticken. Dabei gab ihm das Schicksal eine Ehegenossin, die seinen Bedürfnissen nicht sonderlich entsprach, denn Monna Tusnelda war ein untersetztes junges Ding mit rotem Haar und warmem Blut, die am liebsten zwei Männer auf einmal genommen hätte, während sie nun einem Menschen in die Hände geriet, der zu ganz anderen Sachen Lust hatte, als sie zu umarmen. Dass es sich so verhielt, wurde sie nur allzu bald gewahr, und wenn sie dann daran dachte, wie jung und frisch sie sei und sich dabei voller Kraft und Lebenslust fühlte, so übermannte sie anfangs nicht selten der Zorn, und es gab häufig anzügliche Reden gegen ihren Mann, immer aber ein gar schlechtes Einvernehmen. Als ihr indessen bewusst wurde, dass sie auf diesem Wege eher sich selber aufbrauchen, als die Neigung ihres Mannes irgendwie steuern werde, zog sie eine ältere Frau namens Peronella ins Vertrauen, die so fromm schien wie die heilige Verdiana selbst. Denn sie ging zu jedem Ablass, den Rosenkranz in der Hand, und redete nie von etwas anderem als vom Leben der heiligen Kirchenväter oder von den Wundmalen des heiligen Franziskus. Drum galt sie auch fast allgemein als eine halbe Heilige.
Madonna Peronella, was soll ich nur tun? Warum nahm ich dieser Elende zur Frau, wenn ihm die Weiber zuwider sind? Wahrhaftig, das ist nicht zu ertragen. Hätte ich mich von der Welt zurückziehen wollen, so wäre ich ins Kloster gegangen. Nun will ich aber in der Welt leben und mich vor ihren Verlockungen nicht verschließen. Soll ich jedoch warten, bis dieser Mensch mir Lust und Vergnügungen gewährt, so werde ich über dem fruchtlosen Warten wohl alt und grau werden. Messer Pietro kümmert sich nicht um mich, weil er in seiner Ruchlosigkeit nur säen will, wo sich nicht ackern lässt. Meint ihr nicht, Peronella, dass ein anderer das Erdreich bestellen müsste, wo es locker ist?
Meine Liebe, hat der Papst Kinder? Gott, der alle Dinge kennt, weiß, dass du sehr wohl daran tun wirst. Wahrlich, für jeden Einsichtigen gibt es keinen größeren Schmerz, als den, seine Zeit verloren zu haben. Und zu was zum Teufel sind wir denn, wenn wir einmal alt geworden sind, noch zu brauchen, als etwa die Asche in der Kohlepfanne zu hüten? Zwar so ganz und gar habe ich meine Jugendzeit nicht verschwendet. Ich möchte ja nicht, dass du glaubst, ich sei eine dumme Gans gewesen. Doch da hatte ich bei weitem nicht alles, was ich hätte tun können. Enthältst du dich dessen, so muss ich fürchten, dass einst im Alter deine Seele dem Fleisch über das Versäumte Vorwürfe machen wird. So viel kann ich dir sagen. Du konntest niemandem deine Gesinnung offenbaren, der besser als ich dir zum Ziele zu helfen vermocht hätte. Denn kein Mann ist so eitel und geschniegelt, dass ich mich nicht getraute, ihm das Nötige zu sagen. Und keiner so ungehobelt und tölpelhaft, dass ich ihn nicht kirre zu machen und dahin zu bringen wüsste, wo ich ihn haben will. So beschreibe mir nur, wen du willst, und überlasse das Weitere dann mir.
Ach, Peronella, ihr kennt nicht zufällig Gianni Lotteringhi?
Oh, Tusnelda, ich sehe, ihr habt Geschmack.
Und so vergingen nur wenige Tage, bis die Alte ihr auch schon Gianni Lotteringhi, einen großen, dürren Kerl, und ihr wisst ja, was man über große, dürre Kerle sagt, heimlich in die Kammer brachte und bald darauf einen zweiten und sofort, je nachdem Monna Tusnelda ein neues Gelüste ankam. Tusnelda aber ließ, wiewohl sie sich dauernd vor ihrem Mann fürchtete, keine Gelegenheit ungenutzt, die sich ihr in dieser Beziehung darbot. Als ihr Mann eines Tages nun mit einem Freund namens Ercolano in der Stadt war, um seinen Geschäften nachzugehen, trug Monna Tusnelda der Alten auf, einen jungen Burschen namens Ernesto zu ihr zu bestellen, der zu den schönsten und muntersten von ganz Perugia gehörte. Die Alte tat alsbald, wie ihr geheißen war. Kaum aber war der junge Bursche bei Monna Tusnelda eingetroffen.
Monna Tusnelda! Ich muss sagen, die heilige Peronella hat nicht übertrieben, als sie euer Lob sang.
Und eure Attribute, mein lieber Ernesto, sprechen ganz augenscheinlich für euch. Darf ich euch eine Erfrischung anbieten, bevor wir...
Oh, gern, gern.
Hm?
Was ist denn das?
Ach, einige Arbeitsleute meines Mannes sind mit Sachen für ihn vom Lande gekommen und haben ihre Esel in einem Stall neben dem Hausflur abgestellt. Aber das wird uns doch nicht weiter stören, oder?
Mitnichten. Frau, tut mir auf!
Bei der heiligen Hildegard, mein Mann!
Oh Gott!
Oh, ihr müsst euch verstecken!
Wo denn?
Ja, wo?
Weib, wo bleibst du denn?
Denkt nach!
Ich hab keine Zeit! Schnell, dockt euch unter den Hühnerkorb im Hausflur! Und jetzt noch einen Laken drüber!
Du schnell da!
Ja, ja, ich komm ja schon! Nun, wolltet ihr euch nicht zum Abendessen bei Ercolano einladen? Das habt ihr ja gewaltig schnell heruntergeschluckt.
Pa, wir haben es gar nicht einmal gekostet.
Wie ist das denn zugegangen?
Das will ich dir sagen.
Nein, nein, mein Guter. Um den Bischof mach dir keine Sorgen. Den hab ich in der Hand.
Na, umso besser.
Sagt, wollt ihr nicht noch zum Essen hereinkommen?
Ach ja, gern.
Frau, ich bin's. Mit Pietro di Vinciolo. Hallo.
Oh, verzeiht.
Wieso hat das denn so lang gedauert?
Ich konnte gerade nicht vom Herd weg, sonst wäre der Braten jetzt verdorben.
Sag mal, riecht dir das auch?
Ja. Riecht nach Schwefel.
Oh, ja, ich habe vorhin meine Schleier mit Schwefel gebleicht und die Kohlenpfanne unter die Treppe gestellt.
Das... Nun, verzeiht mir den Geruch, Pietro. Er wird uns hoffentlich nicht das Essen verderben. Habt ihr das gehört?
Hachi!
Gesundheit.
Danke. Hachi!
Was denn? Du wirst doch nicht etwa krank werden.
Hachi?
Was ist das für ein Mumpitz? Wer niest denn hier so?
Damit sprang Ercolano auf und ging auf die Treppe im Flur zu. Unter der Treppe lag ein Bretterverschlag. Und kaum hatte Ercolano, der das Niesen in dieser Richtung wohl glaubte, vernommen zu haben, es aufgerissen, als der unleidlichste Schwefelqualm daraus hervordrang. Als Ercolano nun hineinguckte, nachdem der Qualm ein wenig abgezogen war, sah er den, der geniest hatte und noch immerfort nieste, weil der Schwefeldampf ihm in die Nase biss. Noch nieste er zwar, doch hatte der Schwefel ihm die Luftröhre schon so zusammengezogen, dass es nur ein paar Augenblicke später mit dem Niesen und mit allem anderen auf immer für ihn vorbei gewesen wäre.
Weib! Nun sehe ich wohl, warum du eben zuvor, als wir kamen, uns so lange vor der Tür stehen lassen, ohne aufzutun. Aber ich will doch nie wieder froh werden, wenn ich es dir nicht gründlich heimzahle.
Bei diesen Worten entfloh die Frau, die ihr Vergehen entdeckt sah, ohne zu ihrer Entschuldigung ein Wort zu sagen. Und was aus ihr geworden ist, weiß ich nicht. Ercolano aber, der die Flucht seiner Frau gar nicht bemerkt hatte, befahl dem Niesenden wiederholt, herauszukommen. Dieser war jedoch in einem solchen Zustande, dass er sich nicht zu regen vermochte, was Ercolano ihm auch befehlen mochte. Da fasste er ihn bei einem Bein und zog ihn heraus und lief dann nach einem Messer, um ihn tot zu stechen. Weil ich aber fürchtete, durch diese Geschichte selbst vor den Richter zu kommen, sprang ich auf und hielt ihn ab und schrie so lange, bis Nachbarn herbeikamen und den jungen Menschen, der sich schon verloren gab, fortbrachten. So war denn unser Abendessen gestört, und ich habe es, wie ich dir sagte, nicht einmal gekostet.
Nun, das sind mir schöne Geschichten. Ercolanos Frau, eine rechte Tugendheldin und saubere Heilige muss das ja sein. So kann man sich auf den Schein der Ehrbarkeit verlassen. Wäre ich doch selbst bei ihr zur Beichte gegangen, so fromm und sittsam konnte sie tun. Soll doch die Stunde vermaledeit sein, in der sie zur Welt kam, und sie selbst nicht minder, dass sie in dieser Welt fortlebt als ein so ehrvergessenes, verworfenes Geschöpf, als eine gemeinsame Schmach und Schande für alle Frauen in dieser ganzen Stadt.
Inzwischen gedachte Monna Thusnelda aber wieder ihres Liebhabers, den sie dort in nächster Nähe unter dem Hühnerkorb versteckt hatte, und darum fing sie an, dem Pietro zuzureden, dass er doch zu Bett gehen möge, da es schon Schlafenszeit sei.
Schlafenszeit? Wie sollte ich denn auf leeren Magen schlafen können? Haben wir denn nichts zum Abendbrot da?
Abendbrot? Da hat sich was mit Abendbrot. Als ob ich groß zu Abend essen würde, wenn du nicht daheim bist. Ja, wenn ich Ercolanos Frau wäre. Geh nur. Geh und sieh für heute Abend, dass du einschläfst. Es ist das Beste, was du tun kannst.
Nun traf es sich aber, dass die Esel, die Pietros Arbeitsleute bei ihm abgestellt hatten, von diesen nicht gedrängt worden waren. Einer dieser Esel, der an unmäßigem Durste litt, hatte indessen den Kopf aus dem Halfter gezogen und den Weg aus dem Stall in den Flur gefunden, wo er jetzt alles beroch, ob er nicht vielleicht irgendwo Wasser fände. Bei dieser Gelegenheit stieß er auch auf den Korb, unter dem der junge Bursche steckte. Dieser musste auf allen Vieren kauern, sodass die Finger seiner einen Hand ein wenig unter dem Korb hervorlugten. Zu seinem Glück oder Unglück, wie wir es nehmen wollen, geschah es nun, dass der Esel ihm auf die Finger trat.
Was war das?
Ach, das muss irgendwo auf der Straße gewesen sein.
Das ist doch... Was macht dieser Esel hier? Fort, husch! Wer ist da?
Oh Gott.
Ernesto, seid ihr das?
Bitte tut mir nichts.
Nun war es indes so, dass nicht nur Monatus Nelda einen guten Geschmack hatte, was die Männer anging.
Steh auf und fürchte nicht, dass ich dir irgendetwas zuleide tue. Sage mir aber, wie und zu welchen Zwecke du hierher gekommen bist.
Der junge Mann sagte ihm alles. Messer Pietro war aber ebenso zufrieden, ihn gefunden zu haben, wie Monatus Nelda betrübt darüber, dass dies geschehen war. Infolgedessen nahm er ihn bei der Hand und führte ihn in das Zimmer, in welchem die Frau ihn mit der größten Angst von der Welt erwartete. Dann setzte er sich ihr gegenüber und sagte:
Erst eben verwünschtest du die Frau des Ercolano und meintest, die Stunde solle vermaledeit sein, in der sie zur Welt kam. Warum sagst du denn nicht dasselbe von dir? Oder wenn du dazu nicht geneigt bist, wie kannst du dich dann erfrechen, auf sie zu schelten, da du das Gleiche wie sie getan hast? Wahrlich, nichts anderes bewog dich dazu, als dass von euch die eine so schlecht ist wie die andere und jede ihren Fehler mit fremder Schuld zu verdecken strebt. So möchte doch Feuer vom Himmel fallen, um euch alle zu verzehren, ruchlose Brut, die ihr seid.
Ja, freilich glaube ich, dass du wünschtest, ein Feuer möge vom Himmel fallen und uns alle verzehren. Denn ich weiß wohl, du hast uns Weiber so lieb wie der Hund den Knüttel. Aber beim Kreuze Gottes, so gut soll es dir nicht ergehen. Wenn du indes einmal abrechnen willst, dann möchte ich doch wissen, über was du dich beschweren kannst. Willst du mich mit Ercolanos Frau vergleichen? So kann ich mir das wohl gefallen lassen. Das ist eine alte Betschwester und Heuchlerin, und ihr Mann gewährt ihr, was sie haben will, und hält sie, wie eine Frau gehalten werden muss. Mit mir aber verhält es sich anders. Selbst vorausgesetzt, ich wäre gut gekleidet und beschut, so weißt du selbst am besten, wie es um das andere steht und wie lange es her ist, dass du nicht bei mir gelegen hast. Wollte ich doch lieber in Lumpen und barfuß gehen, wenn ich nur im Bett gut von dir behandelt würde, als all das zu haben und so traktiert zu werden, wie du es tust. Vernimm aber, was ich dir sage, Pietro. Ich bin ein Weib so gut wie die anderen und habe die gleiche Lust wie diese. Sorge ich also, ihr Genüge zu schaffen, wenn du es nicht tust, so trifft mich darum kein Vorwurf. Wenigstens halte ich noch so weit auf deine Ehre, dass ich mich nicht wie du mit Gassenbuben und Grindköpfen einlasse.
Frau, nun schweig still! Ich sage dir, dass ich dich in diesem Punkte schon zufriedenstellen will. Es wäre lieb von dir, wenn wir etwas zum Nachtessen bekämen, da ich vermute, dass Ernesto so wenig wie ich selbst seine Abendspeise bekommen hat.
Freilich nicht. Freilich hat er noch kein Abendbrot erhalten. Denn als du zu ungelegener Stunde nach Hause kamst, hatten wir uns eben zu Tisch gesetzt, um zu essen.
Nun, so geh denn und sorge für unser Nachtessen. Nachher will ich die Sache schon so einrichten, dass du keinen Grund haben wirst, dich zu beschweren.
Als Monatus Nelda den Herrn Gemahl beruhigt sah, stand sie auf und ließ den Tisch gar schnell wieder herrichten und das Essen auftragen, das sie früher zubereitet hatte. Dann speiste sie mit ihrem Manne und dem jungen Ernesto heiter zur Nacht. Was Pietro di Vinciolo nach dem Abendessen ersonnen hat, um alle drei Teile zufriedenzustellen, das ist mir leider entfallen. Nur so viel weiß ich, dass am frühen Morgen auf seinem Heimweg der junge Bursche bis auf den Markt noch nicht mit sich einig geworden war, ob die Frau oder doch der Mann ihm eifriger Gesellschaft geleistet hatte.